willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Philipp Hübel. Philipp Hübel ist Philosoph und hat zuletzt das Buch Moralspektakel veröffentlicht. In diesem Buch schreibt er über verschiedene Funktionen, die unsere moralischen Haltungen und Handlungen haben können. Wir haben mit ihm über sein Buch und verschiedene Beispiele daraus, wie das Gendern in der Sprache oder auch Auswirkungen auf die Forschungsaktivitäten an Hochschulen gesprochen. Am Ende ging es dann schließlich um das selbstkritische Denken und wie uns unsere moralischen Einstellungen dabei manchmal ziemlich im Wege stehen können. Wir wünschen euch beim Gespräch mit Philipp Hübel nun viel Vergnügen.
Herzlich willkommen, Philipp Hübel im Podcast Kritisches Denken. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern Ihre Zeit schenken. Oder wäre es vielleicht für meinen moralischen Status noch besser, wenn ich sagen würde, HörerInnen?
Ja, das wäre auf jeden Fall ein moralischer Marker. Alles, was wir sagen, kann auch daraufhin abgeprüft werden, welche Werte wir damit vermitteln und zu welcher moralischen Gruppe wir gehören. Und Gendern ist so ein Beispiel, an dem man schon auch etwas ablesen kann. Menschen, die gendern, sind eher jung als alt, sie sind eher gebildet als ungebildet, sie leben eher in Städten, sind eher Frauen als Männer und sind auch eher wohlhabende Menschen als nicht so wohlhabende Menschen. Das hat eine große Studie ergeben und alle 5 Merkmale machen es zum Beispiel sehr viel wahrscheinlicher, dass man progressiv ist. Also dass man eher linksliberale Parteien im weitesten Sinne wählt, die Grünen, die Linkspartei, die SPD wäre das in Deutschland. In den anderen Ländern sind das entsprechende Parteien. Und damit sendet man natürlich auch ein Signal, dass man sich erstmal in diesem politischen Lager verortet.
Und die Frage ist ja, ist es sinnvoll, solche Marker zu senden? Also das eine ist sozusagen eine Reputation in einer Gruppe zu erlangen dadurch. Und das andere ist ja dadurch einen Impact in der Welt zu haben, also Gleichberechtigung tatsächlich zu fördern.
Das wären genau, glaube ich, die beiden Funktionen, die moralische Äußerungen haben. Die klassische Funktion ist natürlich, wenn wir uns irgendwo moralisch verorten, vielleicht noch klarer bei wirklich setzen, wie das ist richtig oder das ist falsch. Ja, ich bin dafür, dass es mehr Einwanderung gibt. Ich bin dagegen. Ich bin dafür, dass es mehr Einwanderung gibt, weil es Vorteile für unser Land bringt und wir Menschen helfen müssen, die in Not sind. Ich bin dagegen, weil es Gefahren mit sich bringt und die Kriminalität steigt. Solche Aussagen sind sozusagen kernmoralische Aussagen, weil da eine Wertung vorgenommen wird, etwas gesagt wird, was wir tun sollen. Und mit solchen Aussagen sage ich einerseits immer etwas natürlich über die Welt. Ich schätze die ein. Das kann richtig oder falsch sein, gut begründet oder schlecht begründet. Aber wie Sie ja gerade angedeutet haben, ich sage automatisch natürlich auch etwas über mich selber. Ich kann ja gar nicht anders, als mich damit selber zu verorten, wo ich zum Beispiel politisch stehe oder allgemein, wo ich moralisch stehe. Und dadurch sind beide Funktionen erstmal erfüllt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, bei jeder moralischen Aussage oder bei jeder Einschätzung, die ich abgebe, kann man sich immer fragen, ist das jetzt sinnvoll, dass ich das tue? Hat das wirklich auch einen Effekt in der Welt oder überwiegt vielleicht eher dieser soziale, kommunikative Aspekt, dass ich erstmal etwas über mich selber sage? Meine Privatmeinung zu Gendern ist, ich glaube, man sagt sehr viel mehr über sich. Es gibt keine großen Studien, die zeigen, dadurch, dass man gendert, ändert sich wirklich die Welt. Ich habe da ein ganzes Kapitel dem gewidmet, der Sprache der neuen Moral, weil ich glaube, da steckt auch eine Idee von Sprachmagie dahinter, nämlich diese Vorstellung, dass man, wenn man die Sprache ändert, dann auch die großen Missstände in der Welt dadurch ändert. Und da gibt es leider sehr wenig Evidenz. Ich glaube, es ist eher oft umgekehrt. Wenn wir ohnehin schon uns moralisch geändert haben, zum Beispiel wenn uns Gleichberechtigung sehr wichtig ist, dann wollen wir auch, dass man das in der Sprache vielleicht erkennen kann. Aber es ist oft nicht eben so, dass wir, wenn wir ganz viel gendern, die Leute dadurch aufmerksam werden auf Missstände, die es noch gibt, Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern und dass die dadurch aus dem Weg geräumt werden.
Und bei dem Thema finde ich auch noch spannend, der eine Aspekt ist ja Gleichberechtigung zu wünschen und zu fördern und der nächste Schritt Gleichstellung hat ja schon wieder was, wo ich vielleicht auch gegen Interessen oder den Willen von Personen was durchsetzen müsste.
Also ja, das ist, glaube ich, eine wichtige philosophische Unterscheidung in der Gerechtigkeitsforschung. Das sind nämlich 2 ganz verschiedene Begriffe, die oft überblendet werden und auch für gleichbedeutend gehalten werden. Und ich glaube, Gleichberechtigung, das heißt erstmal, dass wir die gleichen Rechte haben, Männer und Frauen oder man kann auch andere Gruppen nehmen. Alte und Junge haben die gleichen Rechte. Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen ohne. Also da gibt das ist erstmal das Versprechen des Egalitarismus, das Versprechen auch der modernen Demokratien, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, die gleichen Lebenschancen haben, die gleichen Entfaltungsmöglichkeiten. Und Gleichstellung heißt, dass sich das dann in allen Hinsichten auch tatsächlich materiell zeigt. Idealerweise würde man sozusagen als Folge von Gleichberechtigung auch Gleichstellung haben, aber Gleichstellung anzustreben ist oft nur möglich auf Kosten von anderen Gerechtigkeitsfragen oder auf Kosten von Gleichberechtigung. Also um nur ein ganz profanes Beispiel zu geben, wenn in einer sehr freien Gesellschaft wie zum Beispiel Deutschland 80% der Männer Elektrotechnik studieren und 80% der Frauen oder inzwischen sind es etwa 66% der Frauen Medizin. Und am Ende haben wir mehr Absolventinnen in der Medizin, aber auch mehr Absolventen in der Elektrotechnik. Wäre es jetzt schon extrem zu sagen, nein, wir wollen, dass das ganz gleichgestellt ist. Wir wollen immer genauso viele männliche wie weibliche Absolventen haben. Deshalb müssen wir bei der Medizin einige Frauen rausschmeißen, gute Studentinnen, weil es einfach zu viel Frauen sind, und bei den eher männerlastigen Beruf Elektrotechnik mehr Männer rausschmeißen. Das scheint irgendwie der falsche Gedanke zu sein. Aber es gibt natürlich diesen Gedanken, diese Vorstellung, zum Beispiel in der Politik möchte man Gleichstellung haben im Sinne von, das Parlament sollte idealerweise von Männern und Frauen gleich besetzt sein. Aber da rechnet man oft nicht ein, dass es unabhängig von solchen Dingen wie Diskriminierung auch einfach Präferenzen gibt, die verschieden sind und die zu einer Ungleichverteilung führen, die aber nicht auf Ungerechtigkeit zurückgeht, also nicht auf Diskriminierung, auch eine ungerechte Ungleichbehandlung wird das in der Philosophie oft genannt, Diskriminierung, sondern einfach auf Präferenzen, die nachweislich in vielen Ländern zu finden sind.
Und es gibt ja auch Länder, wo die Entscheidungsfreiheit sehr groß ist, ich glaube in skandinavischen Ländern zum Beispiel, wo dann aber die Unterschiede in der Berufswahl oft sogar größer sind. Also in Ländern, sag ich mal, wo sich Menschen das gar nicht leisten können.
In Tunesien zum Beispiel, ja. Genau. Das ist eine große Studie, das Gender Equality Paradox. Also normalerweise würde man ja sagen, es gibt Gesellschaften, die sind sehr patriarchal, wo die Frauen wenig Rechte haben. Die MENA-Region, also die meisten arabischen, auch muslimischen Länder gehören dazu. Weite Teile von Afrika, auch Teile von Südostasien, wo die Frauen nicht gleichberechtigt sind wie die Männer und schon natürlich auch schon gar nicht gleichgestellt sind. Man würde jetzt erwarten, dass in den Ländern, wo das Patriarchat sozusagen stark ist, dass sich das auch in der Berufswahl widerspiegelt, und in den Ländern, die sehr gleich sind, Schweiz gehört dazu, die skandinavischen Länder, inzwischen auch Deutschland, Niederlande und so weiter, also wo die Rechte von Frauen sehr gut geschützt sind und die Entfaltungsmöglichkeiten sehr gut sind, dass es da wenig Unterschiede gibt, ist aber genau umgekehrt, wie Sie gerade beschrieben haben. Deshalb ist es ein Paradox. Die Länder, in denen Frauen wenig Möglichkeiten haben, sind die Länder, wo sie am meisten Ingenieurswissenschaften und MINT-Fächer studieren, weil das die Möglichkeiten sind, sehr wahrscheinlich, um unabhängig von Männern zu sein. Eine Ingenieurin in Tunesien, Marokko, Algerien kann sich selbstständig machen und ist nicht auf Männer angewiesen. In den Ländern, die sehr gleichberechtigt sind, Schweden sozusagen an erster Stelle, sind die Unterschiede sehr, sehr groß in der Studienwahl zwischen Männern und Frauen. Das könnte man so erklären. Es ist sehr plausibel zu sagen, naja, wahrscheinlich können da die Menschen studieren, was sie wollen, die jungen Leute. Und selbst wenn man etwas studiert, was nicht einen ganz sicheren Arbeitsplatz mit hohem Einkommen zusichert, dazu gehören typischerweise die MINT-Fächer, sondern man macht eher sowas in Richtung Pädagogik, soziale Arbeit, Sozial- und Geisteswissenschaften, die traditionell in den westlichen Ländern stärker von Frauen frequentiert werden, dann hat man trotzdem immer noch ein gutes soziales Sicherungssystem und ein so wohlhabendes Land, dass man da nicht in existenzieller Not leben muss. Und wenn diese Überlegung abläuft, dann studiert man vielleicht eher das, was man studieren will, was dazu führt, dass, wie gesagt, Medizin zum Beispiel inzwischen in Deutschland zu fast 2/3 sind die Studienabgänger Frauen, aber andere Fächer, Ingenieurswissenschaften, sind es halt hauptsächlich Männer.
Ja, das ist spannend. Sie sagen ja verschiedene Studienberufe, und ich denke natürlich die ganze Zeit, ich arbeite selbst auch an einer Hochschule und kriege das so mit, was eine Hochschule auch an Kommunikation betreibt, um diese Themen irgendwie abzuhandeln. Und in Ihrem Buch Das Moralspektakel, da sprechen Sie ja, also Moralspektakel, was ist das? Können Sie vielleicht gleich nochmal erklären. Aber was ich mich so frage ist, gerade als Hochschule, denke ich, ist zumindest mein Verständnis, sollte ich ja möglichst evidenzbasiert auch handeln und agieren und die Situation, ich meine, das ist, womit Universitäten sich beschäftigen, Evidenz zu kreieren. Und dann nicht sie zu ignorieren. Und wenn Sie sagen, die Studienlage zeigt das alles, ich kriege das aber an der Hochschule trotzdem mit, dass Hochschulen eigentlich sehr viel dafür tun, in diesen Bereichen, sei es jetzt Diversity oder eigentlich auch in vielen anderen Bereichen, wo es so um moralische Fragen geht, sich sehr stark positionieren. Und ich finde dann aber oft recht wenig Evidenz dafür, warum das so ist. Und Moralspektakel, in einem Kapitel beschreiben Sie ja, dass das auch manchmal so ein bisschen eine Funktion hat, davon sich zu immunisieren gegen das, was an Shitstorms und so weiter aus der Gesellschaft kommt. Vielleicht können Sie dann jetzt nochmal anfangen, ein bisschen mehr über dieses Moralspektakel zu sagen, was es damit auf sich hat.
Ja, genau, würde ich in diesen zwei Schritten machen. Also das Moralspektakel heißt erstmal, man setzt Moral als Show ein. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, moralische Selbstdarstellung in so einem neutralen Sinne ist unvermeidbar. Immer wenn ich mich zu irgendwas äußere, indem ich Werte und Normen verwende, die Sprache der Moral sagt, etwas ist gut oder schlecht, was sollten wir tun, sollten wir nicht tun, das ist gerecht oder ungerecht und so weiter. Also wenn ich dieses Vokabular verwende, sage ich immer auch etwas über mich selber. Und jetzt gibt es natürlich den Fall, wo es gar nicht mehr so darauf ankommt, dass ich wirklich ein Problem löse, sondern hauptsächlich ein Signal senden möchte. Es gibt immer diese beiden Aspekte, aber man kann sagen, wenn das eine immer kleiner wird, das Problem, das ich löse, es wird immer unklarer, was ich überhaupt mit dieser Aussage oder dieser Maßnahme oder diesen der Aufregung, der Empörung, was auch immer, überhaupt noch an Problemen lösen kann oder ob da überhaupt ein Problem besteht. Aber die Show, die ich mache, die kommunikative oder darstellerische Show, wenn die besonders groß wird, dann ist meine Vermutung immer die, dass da schon ein Moralspektakel vorliegt, also eine extreme Form von Selbstdarstellung, wo es wirklich nur noch um diese kommunikativen Dinge geht, die richtigen Signale zu senden. Und diese Signale, das würde ich sagen, das spielt auch immer eine Rolle, welche Funktion haben die? Die können verschiedene Funktionen haben. Einmal kann ich Anerkennung bekommen, Prestige von Leuten aus meiner moralischen Gruppe, dass ich so ein toller Vertreter der Gruppe bin. Ich möchte manchmal auch einfach nur zeigen, dass ich zu einer Gruppe dazugehöre, mit vielleicht der richtigen Fahne oder dem richtigen Post zu irgendeinem großen internationalen Konflikt oder zu irgendeiner Diskussion, die wir jetzt gerade in der Politik haben. Aber man kann Moral auch als Waffe einsetzen. Ich kann auch Leute zum Beispiel kritisieren. Ich kann einen Shitstorm, in der Fachsprache heißt der medialer Feuersturm, im Alltag sagen wir Shitstorm, den kann ich loslassen. Und da natürlich Institutionen, Einzelpersonen, die bekannt sind, häufiger Opfer von Shitstorms werden, kann ich mir auch überlegen, ah, Moment mal, wenn ich eine öffentliche Person bin oder eine öffentliche Institution, werde ich vielleicht angegriffen für bestimmte Dinge, die ich sage oder tue. Also muss ich mich im Vorfeld dagegen versichern. Ich glaube, es gibt ein komplett neues Reputationsmanagement, das jeder betreiben muss, der in der Öffentlichkeit steht. Und Öffentlichkeit kann heute schon heißen, ich habe eine Webseite, auf die die Leute raufgehen können und mich sehen können. Ein Social-Media-Profil, vielleicht bin ich bei LinkedIn zu sehen, bei Twitter oder Facebook, Instagram. Aber es reicht auch, dass ich in einem Blog irgendwas poste und da zumindest mit Namen erkennbar bin. Sobald das der Fall ist, können andere mich beurteilen. Sie können mich auch scharf moralisch kritisieren und sie können mich absichtlich oder unabsichtlich, oft, wie gesagt, aber auch strategisch missverstehen, um sich selber wieder moralisch darzustellen. Und deshalb muss ich das immer mitführen. Ich glaube, das passiert auch oft in Institutionen. Institutionen wissen, es gibt bestimmte Themen, die sind umkämpft und sensibel, auch zu Recht, weil das schwierige Themen sind. Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ist eine große, weltweite, schwierige Frage. Die Welt ist in vielen Hinsichten ungerecht, auch zwischen den Geschlechtern zum Beispiel. Also möchte man sich da richtig positionieren. Und dann kann es natürlich die Gefahr geben, dass man sich auf teilweise ja ideologische Themen einlässt, ohne dass man jetzt eine besonders gute Evidenz hat und ohne dass man jetzt besonders gut begründen kann, weil dann das Signal so viel wichtiger ist als jetzt die wirkliche Frage, ist jetzt hier wirklich in der Uni zum Beispiel diskriminiert worden? Woran liegt es, dass wir jetzt in einem Fach nur 20% Professorinnen haben, in anderen aber 40%, ja? Und wenn ich mich recht erinnere, wenn ich das noch fragen darf, war es nicht an der ETH Zürich sogar der Fall, dass es diese Untersuchung gab von Katja Rost und der Kollegin dazu, warum es diese Leaky Pipeline gibt, die sogenannte, also warum so wenig, obwohl Frauen oft Studienanfängerinnen sind, überproportional im Gegensatz zu Männern, auf der Weg sozusagen zur Feststelleranstellung, also erster Abschluss, Bachelor, Master, Promotion, Habilitation oder Juniorprofessur bis hin zur Vollprofessur, warum das immer weniger werden. Das wäre vielleicht so ein Beispiel, weil da gab es, bin mir nicht mehr ganz sicher, dass es die ETH war, ne? Aber wenn Sie sagen, es war die ETH, da gab es diese Diskussion und die beiden Kolleginnen, Soziologinnen, sind angegriffen worden für ihre Studie. Das war auch ein bisschen unglücklich veröffentlicht, weil es noch nicht peer-reviewed war, aber das Ergebnis der Studie war ziemlich klar, dass der Hauptfaktor Präferenzen sind und nicht Diskriminierung. Also die Präferenz einfach, welches Leben man führen möchte. Möchte man alles in die Karriere stecken oder eher eine andere Form von Ausgleich finden zwischen Karriere, Partnerschaft, Privatleben? Und die sind sehr heftig angegangen worden von sehr vielen Kolleginnen mit einem offenen Brief und so weiter. Und am Ende hat das Peer-Review-System ergeben, die Studie war absolut tadellos. Es gab da keine Fehlinterpretation und die Daten haben ziemlich klar gezeigt, was sie auch gesagt haben. Aber es hat natürlich erstmal dieser Vorstellung widersprochen, dass es ganz schlimme diskriminierende Strukturen innerhalb der Universität gibt, die dazu führen, dass Frauen nicht an die Spitze kommen. Ja, sie haben sicherlich nicht gesagt, dass es die gar nicht gibt, weil wir kennen das aus Fällen, dass es die eindeutig auch gibt, aber es ist nicht der Hauptfaktor gewesen, hat die Studie gezeigt, warum es am Ende zu diesen Zahlen kommt. Aber natürlich, solche Fragen sind aufgeladen und immer in der menschlichen Sphäre, wenn es um soziale Zusammenhänge geht, ist es auch unglaublich schwierig, alle kausalen Faktoren jetzt ganz genau quantitativ rauszubekommen, weil es ist einfach, vieles ist einfach schwer messbar.
Mhm. Das ist sicher so. Also vielleicht als Korrektur, die Katja Rost ist selbst an der Uni Zürich auf der anderen Straßenseite. Es wird aber auch an der ETH beforscht. Deswegen hatte ich genickt. Also, oder es ist ein Thema.
Es spielt auch keine Rolle, ob es jetzt die ETH war oder die Uni. Es geht nur darum, dass das natürlich oft ein Effekt ist. Man möchte, alle haben das Ziel, Ungerechtigkeiten abzubauen. Keiner möchte das, also gehe ich jetzt mal davon aus, ja, keiner möchte, dass jetzt Frauen diskriminiert werden oder Männer diskriminiert werden oder wer auch immer, weil wir sind einfach alle gegen Diskriminierung, weil wir diese Vorstellung haben, ne, jeder sollte sich entfalten können. Steht auch in den meisten Verfassungen, dass Menschen vor Diskriminierung vom Staat geschützt werden sollten in jeder Form. Und sozusagen in dem Punkt sind sich alle einig. Und die eigentliche Frage ist jetzt, was passiert konkret in zum Beispiel Universitäten, auf den Bildungswegen und so weiter. Was sind da die Faktoren? Und weil das aber moralisch schon immer so aufgeladen ist, ist es dann sehr viel schwieriger für solche Forscherinnen, Ergebnisse zu präsentieren, die erstmal der Standardvorstellung widersprechen, dass es immer böse Männer sind, die Hinterzimmer sozusagen sich verabreden und die Frauen nicht an die Spitze lassen.
Und dieses Vordergrundstehen oft von diesen Signalen, oder vielleicht auch diese Sensibilisierung, die dadurch entsteht, dass man versucht, noch kleinere Feinheiten wahrzunehmen, verstellt auch irgendwo den Blick davor, dass wir eigentlich schon viel erreicht haben in vielen Bereichen.
Ja, das nenne ich das Moralparadox. Das ist interessanterweise im Westen am stärksten ausgeprägt. Also es gibt diese Umfragen weltweit. Gab es sozialen, technischen, moralischen Fortschritt? Und die meisten Menschen glaubten, dass es früher besser war. Die Menschen waren früher moralischer, glauben sie. Und vor allen Dingen im Westen glauben die Menschen auch, dass das Leben früher besser war. Also früher heißt vor 30, 40 Jahren. Das stimmt erstmal nicht, ja, das muss man erstmal sagen. Also das ist ein Irrtum, der sehr weit verbreitet ist. In den Entwicklungsländern ist den Leuten klar, das Leben ist sehr viel besser geworden. Die hatten vor 40 Jahren dann noch gar keinen Kühlschrank und vielleicht noch gar kein elektrisches Licht. Und heute ist die Versorgung mit Elektrizität sehr weit. 80% aller Haushalte weltweit haben Zugang zu Strom. Aber da sind wir systematisch schlecht. Es gibt jetzt verschiedene Gründe, warum wir da so schlecht sind. Ein Grund ist, es liegt dann vielleicht am Medienkonsum. Wir hören ständig Berichte über das, was schief läuft, nicht das, was gut läuft. Stetiger, langsamer Fortschritt wird nicht berichtet. Es gab eine Untersuchung von dem Max Rosa, der gesagt hat, man hätte titeln können, jeden Tag könnte auf der Titelseite einer Zeitung stehen, 100.000 Kinder sind wieder aus extremer Armut entkommen. Das ist in den letzten 20 Jahren jeden Tag der Fall gewesen. Das hat aber keiner geschrieben. Wir haben manchmal auch noch ein veraltetes Bild im Kopf. Ne? Wir denken noch an die schlimmen Hungersnöte, vielleicht die wir noch aus den 90er Jahren kennen, an Bilder, die veraltet sind. Die Einschätzung stimmt, aber sie stimmt nicht mehr für unsere Zeit, sondern für eine Zeit von vor 20, 30 Jahren. Und es gibt aber auch, glaube ich, diesen Effekt, dass wir dadurch, dass wir uns in unseren Lebenssituationen verbessert haben, jetzt plötzlich überhaupt die Zeit und die Ressourcen haben, auf Dinge zu schauen, die uns vorher entweder gar nicht aufgefallen sind oder dafür sensibilisiert werden für Dinge, die früher vielleicht gar nicht als Problem gesehen worden wären. Und das nennt man Concept Creep. Das ist auch gut untersucht seit einigen Jahren, auch neurologisch. Gibt es einen ganz tollen Versuch, den kann ich vielleicht ganz kurz skizzieren, weil man daran das ganz super sehen kann. Da werden Leuten so Gesichter gezeigt und einige Gesichter gucken bedrohlich, grimmig, einige gucken sehr, sehr freundlich und andere Gesichter sind mit dem Computer generiert als Mischform. Die Leute sind sehr gut darin, die bedrohlichen Gesichter von den nicht bedrohlichen zu unterscheiden und irgendwo machen sie dann halt einen Cut und sagen, ja, das Gesicht ist so neutral, das ist ganz positiv, das ist ganz negativ. Wenn man den Leuten jetzt immer seltener die richtig bedrohlichen Gesichter zeigt in solchen Tests, fangen sie plötzlich an, Gesichter, die vormals neutral waren, auch als bedrohlich zu sehen. Das heißt, sie vergrößern automatisch den Begriffsumfang, könnte man sagen, oder die Menge derjenigen, die Kriterien vergrößern sie dafür, was ein bedrohliches Gesicht ist, weil es seltener vorkommt. Das hat man in ganz vielen Modalitäten gefunden. Das kann man mit Farben machen, das kann man mit Text machen. Das ist ziemlich weit verbreitet. Das kann man auch in der Psychologie nachweisen. Viele Begriffe wurden erweitert. Trauma, Depression, aber auch sowas wie Rassismus, Sexismus. All diese Begriffe sind in den letzten Jahrzehnten größer geworden. Und ein Faktor scheint der zu sein, es ist seltener. Also uns geht es insgesamt besser. Und dann haben wir sofort die Neigung zu sagen, oh, jetzt müssen wir aber auf Dinge achten, die wir vorher offenbar gar nicht gesehen haben. Und dieser Effekt führt dazu, dass wir heute manchmal über Probleme reden, die in anderen Ländern oder noch vor 30 Jahren lächerlich geklungen hätten. Mein Lieblingsbeispiel ist Mikroaggressionen. Also Dinge, die wir als Aggressionen dann betiteln, die so klein sind, dass sie nach der Definition vielleicht noch nicht mal von dem Täter und dem Opfer wahrgenommen werden. Und das sollen kleine verbale Bemerkungen sein, die angeblich einen Schaden verursachen. Sowas wie jeder, der sich anstrengt, kann es schaffen. Oder Komplimente für Schuhe. Da gibt es alle möglichen Sachen in der Literatur, wo man denkt, okay, das sind wirklich harmlose Alltagsdinge. Und die haben auch Nachweise. Es gibt auch keine große Studie, die bisher einen Schaden nachgewiesen hat, wenn ich das Leuten sage. Sie sind auch nicht aus bösen Motiven heraus formuliert. Aber dass man Leute überhaupt dazu bringt, auf Mikroaggressionen zu achten, ist eigentlich ein Zeichen dafür, wie gut es uns geht, dass uns die Makroaggressionen, die Leute in Kriegsgebieten zum Beispiel erfahren, gar nicht mehr stören. Nur dass wir die gar nicht mehr erleben.
Ich frage mich, ob dieses Statusspiel, bei dem wir alle mitspielen, richtet sich ja immer das Signal an die eigene Gruppe. Also als Beispiel, ich habe jetzt hier im Haus das Dach gedämmt und eine PV-Anlage installieren lassen. Dann kann ich zeigen, hier, ich tue irgendwie was für die Umwelt, ich tue was Gutes. Aber wenn ich dieses Geld wirklich, sag ich mal, für die globale, ja, wenn ich ein altruistisches Ziel habe und ich möchte global den Klimawandel bekämpfen, hätte ich das wahrscheinlich viel besser einsetzen können, wenn ich in Mali oder in anderen Ländern wirksamere Maßnahmen umgesetzt hätte. Aber es bringt mir natürlich mehr Reputation, wenn ich jetzt hier irgendwie mein Dach bezimmere mit PV-Paneelen.
Ja, das ist eine komplexe Frage, weil man natürlich, wenn man nur diesen Vergleich macht, stimme ich sofort zu. Und ich habe auch so ähnliche Beispiele gewählt, dass man Signale sendet mit Maßnahmen, die sinnvoll sind, die aber natürlich, wenn man aus rein altruistischer Sicht, wie kann ich mit dem Geld, das ich habe oder der Investition, den maximal den größten Effekt erzeugen, dann wäre es natürlich sinnvoller, Kohleöfen in Mali zum Beispiel abzuschaffen und da, oder Holzöfen, das ja teilweise noch, und dafür irgendwelche alternativen, sauberen Energieformen anzubieten. Ja, sehr viel besser als mit sehr, sehr viel hohen Kosten ein Haus so zu dämmen, dass es 5% weniger oder 10% weniger Ausstoß hat, was ohnehin oft schon sehr, sehr gut gedämmt ist im weltweiten Vergleich. Das ist richtig. Allerdings darf man auch nicht vergessen, das sagen ja immer die Ökonomen, wenn man das alles durchrechnet am Ende, gibt es natürlich noch andere Effekte. Also wenn ganz viele Schweizer, Deutsche, Österreicher und Franzosen sich Solaranlagen aufs Dach machen, steigt die Nachfrage, die Kosten sinken für die Solaranlagen. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Mitarbeiter von diesem Potsdamer Institut für Klimaforschung, der das sehr gut nachweisen konnte. Also mit jedem Jahr sind die Kosten so weit gesunken, dass es immer auch rentabler wurde, solche Anlagen herzustellen. Also natürlich, wenn die Nachfrage sehr hoch ist, ist auch wieder ein kleiner Nebeneffekt, führt das dazu, dass irgendwann die so preiswert sind, dass man sie auch in dritte Weltländer verkaufen kann, die sich sonst vielleicht nicht leisten können. Also das muss man sozusagen in der Gesamtrechnung immer durchrechnen, aber in beide Richtungen. Also auch wenn man das E-Auto mit dem Verbrenner vergleicht, muss man sich genau anschauen, from the cradle to the grave, sagen die immer die Forscher, also von der Herstellung der Batterie, welchen Schaden verursacht das, bis hin zur Entsorgung in der einen Kette und in der anderen Kette von dem Bau des Verbrennermotors und den ganzen Benzin- und CO2-intensiven Brennstoffen auch bis zum Ende. Ne? Also das muss man in ein Verhältnis setzen. Aber sicherlich ist es oft so, dass das, was wir konsumieren, wir nicht nur deshalb konsumieren, weil wir glauben, es ist wirklich eine Verbesserung, die es auch sein kann, sondern weil wir auch mit, wie Sie gesagt haben, damit rechnen, dass wir dafür gesehen werden. Es gab einen schönen Versuch in den USA mit Hybridautos, das ist ja schon 15 Jahre her, wo man die Leute gefragt hat, warum kauft ihr euch das Hybridauto? Und da kam raus, die mehrheitliche Motivation war, man wollte moralisch erscheinen. Also es ging nicht darum, wirklich auch die Umwelt zu verbessern, sondern man wollte moralisch erscheinen. Das war die Primärmotivation. Das Lustige war, dann hat man eine zweite Gruppe gefragt, was haltet ihr denn von den Leuten da hinten? Die haben sich alle so ein Hybridauto gekauft. Und die wurden tatsächlich als moralischer wahrgenommen, als altruistischer, als bessere Menschen, als sympathischer. Und man darf nicht vergessen, wie wichtig es ist für uns als Menschen, auch von unseren Mitbürgern als moralisch anerkannt zu werden. Also wir wollen nicht nur dafür anerkannt werden, dass wir irgendwas Tolles können, für unsere Leistung oder was auch immer, für unseren Besitz, unsere Attraktivität, sondern eben auch dafür, dass wir gute Menschen sind, hilfsbereite Nachbarn, liebevolle Väter, nette Partnerinnen, hilfsbereite oder empathische Arbeitskolleginnen und Kollegen. Also in diesen ganzen Hinsichten wollen wir von unserer Nahgruppe auch so gesehen werden.
Und ich stelle mir schon vor, dass es eigentlich dieser Bezug auf diese Nahgruppe es erschwert, solche globalen Probleme zu lösen. Irgendwo sind wir nicht dafür konstruiert, so zu denken.
Ne? Ja, also, wäre auch mein Verdacht. Also es gibt einen Evolutionsbiologen, komme gerade nicht auf den Namen, ich glaube Jeffrey Miller, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer das war, aber einer der Evolutionsbiologen hat das ganz gut beschrieben. Man kann sich fragen, warum gibt es in der Ethik, also der Wissenschaft der Moral, jetzt nicht das eine moralische System, das sich unter allen Kolleginnen und Kollegen durchgesetzt hat. Es gibt die Pflichtethiker, die Konsequenzialisten hat man gerade schon, also die eher utilitaristisch argumentieren, es gibt Tugendethiker, es gibt Mischformen, diffizile Argumente, aber es scheint nicht so sonnenklar zu sein, was jetzt das beste System ist und auch die beste Bewertung von allen großen moralischen Fragen. Und ein Grund könnte sein, dass unser Denkapparat, den wir haben zwar die Vernunft, um sowas zu durchdenken, aber viele Intuitionen, die wir haben, was richtig und falsch ist, kommen vielleicht aus einer anderen Quelle. Ich nenne das den Moralinstinkt. Also das ist etwas, was mit emotionalen Neigungen zu tun hat, sicherlich auch kulturell verformt ist. Das ist jetzt nicht rein biologisch, aber es ist etwas, was basiert auf solchen emotionalen Dispositionen, die wir haben. Und die sind einfach in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich nicht dafür gemacht worden, globale Gerechtigkeitsprobleme zu lösen. Diese Fragen haben sich einfach nicht gestellt. Auch Fragen der Gentechnik, Embryonalforschung, Neuroenhancement, wie gehe ich mit AI um? Ja, das war nicht etwas, was in der Evolution irgendeine wichtige Frage war. Jetzt müssen wir diese Fragen aber lösen. Und oft haben wir halt aber nur unsere Intuitionen, die gemacht sind für unseren Nahbereich, für Gruppen von 200, 300 Leuten. Und deshalb ist es manchmal schwer, jetzt einen Modus zu finden oder eine Denkungsart zu finden, die zum Beispiel solche globalen Fragen, globale Gerechtigkeitsfragen in den Blick nimmt. Es ist nicht unmöglich, aber es könnte sein, dass es einfach einer besonderen Anstrengung bedarf, uns erstmal von diesen instinktiven ersten Impulsen zu lösen.
Genau, und Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch verschiedene Heuristiken oder Biases, über die wir bei uns im Podcast auch schon häufig gesprochen haben, sei es jetzt Confirmation Bias oder auch der My Side Bias, die Gruppenpräferenz. Und trotzdem klingt es in Ihrem Buch immer eher optimistisch, dass Sie diese Vernunftmoral doch als Mittel sehen, um uns doch irgendwie da selbst moralisch weiterzuentwickeln oder zu erheben und als hätte dann doch diese Vernunftmoral oder man könnte es auch vielleicht übersetzen, das kritische Denken, die Oberhand. Und woher nehmen Sie da den Optimismus?
Also ich würde mich als moderat optimistisch beschreiben. Ich bin nicht ganz so optimistisch, dass es immer klappt, aber es gibt schon Hinweise, würde ich sagen, dass es möglich ist. Also die Grundidee ist sicherlich nicht die, dass wir immer vernünftig handeln. Das hat selbst Aristoteles nicht geglaubt, Platon sicherlich auch nicht. Also selbst die großen sozusagen Vertreter der menschlichen Vernunft, dazu gehört ja das kritische Denken auch. Auch Kant hat gesagt, wir sind aus krummem Holz gemacht, daraus kann nichts ganz Gerades gezimmert werden. Er hat sogar in der Metaphysik der Sitten vermutet, dass wir vielleicht niemals aus Vernunft etwas tun, dass es manchmal nur den Anschein hat, sondern es am Ende immer unsere Neigungen, Emotionen sind. Also das kann anthropologisch schon so sein, dass wir oft einfach diesen Fehlschlüssen erliegen und dass wir gar nicht so vernünftig sein sind, wie wir sein könnten. Aber das optimistische Argument ist zu sagen, wir können es doch auch manchmal überschreiben und wir können unsere Denkfehler einhegen und wir können vielleicht auch durch Zusammenarbeit etwas dagegen tun. Es gibt so ein paar Beispiele, woran man das zeigen kann. Also es gibt zum Beispiel dann Experimente, wo man zeigen kann, wenn Leute beim kritischen Denken ist das so, wenn man sie informiert darüber, pass mal auf, es gibt bestimmte Taktiken, auf die fallen viele Leute rein, so eine Argumentationstaktik zum Beispiel von Klimaskeptikern. Wenn die vorher gelernt haben, sind sie da ganz gut dagegen geimpft. Inoculation wird das genannt. Haben Sie vielleicht schon mal in Ihrem Podcast mit jemand anderem besprochen, aber das ist so, Sander van der Linden heißt der Forscher, aber es haben viele andere auch schon so beschrieben, also dass man von vornherein weiß, ah, das kommt auf mich zu, und dann hat man ein Rüstzeug, das kritische Denken, was einen daran hindert, also zu schnell drauf reinzufallen. Umgekehrt gibt es bei moralischen Argumenten auch Beispiele, wo Leute dadurch, dass sie ihre Argumente gehört haben, auch ihre Meinung geändert haben. Ein berühmtes Experiment ist von Peter Singer, dem weltweit wichtigsten Ethiker, der aber auch empirische Sachen macht, mit einem Kollegen Schwitzgebel zusammen, haben die ein Seminar gehalten über, darf man Tiere töten? Das ist so ein klassisch ethisches Seminar. Und sie haben eine Gruppe dabei beobachtet, sie haben sich Zugang verschafft zu den Mensakarten der Studenten und haben geschaut, wie viel Fleisch essen sie vor und nach dem Seminar. Und sie haben signifikant weniger Fleisch gegessen nach dem Seminar. Und dann hat man das verglichen mit einem anderen Seminar, wo es um ein allgemeines ethisches Thema geht. Vielleicht, was weiß ich, eine Einführung in die Ethik, wo das nicht das Hauptthema war, da gab es diesen Effekt nicht. Also es scheint ziemlich klar zu sein, dass irgendwas passiert ist mit den Studenten in diesen 3 Monaten, in denen sie das Semester abgehalten hatten. Und man kann schon mit einer gewissen Plausibilität sagen, wahrscheinlich haben sie Argumente gehört, die sie jetzt davon abhalten. Kann natürlich auch Gruppenzwang sein, kann man nicht 100% ausschließen. Aber es gibt schon Experimente, die deuten darauf hin, wir können unsere Moral ändern. Jeder, der sich gesagt hat, zum Beispiel, oh, ich hatte immer den Verbrennermotor, ich möchte jetzt einen Elektromotor haben aus moralischen Gründen. Oder der sich gesagt hat, ich habe genug Geld, ich möchte etwas spenden, ich habe immer so sehr hedonistisch gelebt, ich möchte das jetzt ändern. Also solche Momente gibt es ja auch im eigenen Leben. Weiß, man kann durch Nachdenken irgendwelche Verhaltensweisen ändern. Oder ich habe Sprachsensibilität, ist ja, auch wenn ich ein Kritiker des Gendern bin, habe ich nichts dagegen, wenn Leute sensibel mit der Sprache umgehen. Es gibt bestimmte Ausdrücke, die zum Beispiel veraltet sind. Da gibt es immer wieder den Fall, dass man merkt, okay, dann habe ich jetzt einen alten Ausdruck verwendet, der wird zum Beispiel als diskriminierend empfunden, das mache ich nicht mehr, ich ändere mein Verhalten. Also Verhaltensänderungen sind möglich, auch wenn sie uns natürlich manchmal schwerfallen, und die empirische Forschung, wie Sie ja angedeutet haben, zeigt, dass es dann doch oft lange dauert, ne, und sehr beharrlich ist. Also selbst Leute, die sagen, ich möchte zum Beispiel nachhaltig konsumieren, wenn man dann deren Konsumverhalten über längere Zeit beobachtet, verhalten sich nicht so, wie sie sich selber das vorstellen. Also sie fallen oft zurück zu ihren alten Konsumweisen, und allein Vegetarier zu werden, ich habe es auch mal ein Jahr lang versucht, das ist unglaublich schwer. Es ist einfach schwer, weil man immer wieder zurückfällt. Aber es heißt nicht, dass es nicht auch eigentlich möglich ist. Ich habe auch Kollegen, Professoren, die in der Ethik zum Beispiel, der hat dann selber ein Seminar abgehalten über, ob man Tiere töten darf, und ist seitdem absolut überzeugter Vegetarier, wenn nicht sogar Veganer. Also der wäre dann ein Vorbild, sozusagen ein moralisches Vorbild. Aber natürlich auch so ein bisschen der Anklage, warum, ne, an mich und an viele andere, warum bist du dann so willensschwach und schaffst das nicht?
Mhm. Also zu dieser empirischen Forschung von Singer wäre es natürlich interessant, auch oder in Erfahrung zu bringen, inwieweit das dann auch langfristig zu einer Haltungsänderung führt oder temporäre Effekte sind, wo es noch sehr präsent ist in der Erinnerung aus dem Seminar. Was natürlich nicht ausschließt, dass es möglich ist. Also Haltungsänderungen sind, glaube ich, recht schwierig.
Darf ich kurz was sagen? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das oft vergessen wird. Weil viele Experimente sind nämlich genau von dieser Natur, dass man sieht, naja, natürlich kann ich durch 3 Monate vielleicht einen kurzfristigen Effekt erzeugen. Aber ob der Effekt langfristig ist, das ist nämlich die große Frage. Ich habe eine andere Studie zu Antidiskriminierungsprogrammen. Also weltweit möchte man Diskriminierung abbauen. Es gibt wirklich Hunderte, ich würde sogar sagen Tausende von verschiedenen Versuchen, was man machen kann. Ob das jetzt eine Schulklasse ist, da kommen irgendwelche Musiker, die haben eine andere Hautfarbe als die Schüler in Portugal, oder ein Fußballspiel zwischen ethnisch verfeindeten Gruppen oder Hörspiele über schlimme Taten von der Vergangenheit, die man aufarbeiten möchte. Also es ist alles Mögliche, wird weltweit versucht. Und da gibt es genau dieses Problem. Man kann oft einen Effekt nachweisen, wenn man kurz nach dem Auftritt, kurz nach dem Hörspiel oder dem Fußballspiel fragt, wie findest du den von der anderen Gruppe, dann finden die ein bisschen besser. Aber man muss halt eben auch nochmal 2 Jahre später fragen, ob der Effekt so stark ist. Und leider gab es eine Phase in der Psychologie, wo man so ein bisschen verlockt war von diesem Priming und diesen schnellen Beeinflussungen. Also durch einen Reiz kann ich einen anderen verändern, so diese Vorstellung. Und die Leute haben geglaubt, dass, also A, ist das oft nicht replizierbar gewesen, und sie haben auch geglaubt, dass das langfristige Dinge sind. Und langfristige Verhaltensänderungen, das ist leider so, die menschliche Natur ist sehr widerborstig, sind schwer. Aber wir sehen, das wäre vielleicht auch noch ein Argument, am gesellschaftlichen Wandel ja allein schon, dass es möglich ist. Ne? Also unsere Großeltern hatten ganz andere Werte als wir. Wir sind schon sehr viel weltoffener, liberaler, sehr viel näher an den Menschenrechten. Es kann gut sein, dass unsere Kinder- und Enkelkindergeneration noch viel weltoffener und liberaler ist, als wir es jetzt schon sind. Also deshalb gibt es das natürlich auch, dass zumindest in der Weitergabe der Werte sich da was verändert.
Das ist ein wichtiger Hinweis natürlich. Das andere, worauf ich noch hinaus wollte, war, dass es ja schon lernbar und auch einstudierbar und wahrscheinlich auch verinnerlichbar ist, so ja kognitive Verzerrungen oder Denkfehler oder auch vielleicht moralische Makel bei anderen Menschen zu identifizieren und dann auch einen Finger drauf zu halten. Aber das bei sich selber zu erkennen, ist so schwer. Und das macht diese Haltungsänderung, glaube ich, so schwer. Und da ist ja guter Rat teuer. Und ich meine, Sie schreiben am Ende des Buches auch eigentlich, was es bräuchte, ist so mehr intellektuelle Demut, moralische Demut. Und Demut ist, das erlebe ich so, nicht eine Haltung, mit der man ja
weit kommt in der
groß
Welt.
Weiterkommt. Ja, also dieser Tage hat man den Eindruck, aber vielleicht täuscht das auch.
Nee, das würde ich schon bestätigen. Also die Forschung zur intellektuellen Bescheidenheit, Intellectual oder Cognitive Humility wird das manchmal, oder Epistemic Humility auch genannt. Also das sind Menschen, die sich besonders bewusst sind, dass ihr Wissen Grenzen hat und die gut einschätzen können, ob sie etwas sehr sicher wissen, weil sie zum Beispiel Experten sind oder ob sie etwas nur irgendwo mal gehört haben oder sich so zusammengereimt haben. Und man würde jetzt normalerweise davon ausgehen, dass das in der Wissenschaft, ne, an den Universitäten natürlich eine Eigenschaft ist, die Menschen besonders benötigen, ne, weil so funktioniert ja Wissenschaft, dass man weiß, erstmal das, was ich jetzt schon weiß, ist verliebe, es könnte über den Haufen geworfen werden und manches weiß ich gut und manches nicht so gut. Solche Menschen sind grundsätzlich weniger anfällig für diesen Mindset-Bias, auch weniger anfällig für Polarisierung, die haben auch ein zufriedeneres Leben, also es hat schon Vorteile, auch so zu sein. Aber es gibt auch Forschungen, die zeigen, wenn man Erfolg haben will in der Wissenschaft, aber auch in der Kunst, also in den kreativen Berufen, also in Berufen, wo man irgendetwas Neues entdecken muss und voranbringen muss, dass dort Dominanz und starke Selbstsicherheit auch von Vorteil sind. Ja, sonst kann man keine Karriere machen. Man muss sich halt erstmal gegen viele andere durchsetzen. Man muss selbstsicher auftreten. Man muss seine Ergebnisse und seine Forschungsideen, in der Kunst genauso, seine tollen künstlerischen Ideen, egal wo man schaut, auch nach vorne bringen. Das kann schon sein, dass das in sich ein bisschen beißt, also dass man nicht gleichzeitig bescheiden und selbstsicher und dominant sein kann. Genau, also für Karriere ist es vielleicht nicht das Allerbeste, aber natürlich, um die Wahrheit rauszufinden, ist es schon ganz gut. Was da die perfekte Balance ist, weiß ich auch nicht. Also ich weiß nur, dass es diese sich widersprechenden Studienergebnisse gibt.
Haben Sie vielleicht auch Hinweise, wie man so etwas, also ich bin auch immer daran interessiert, wie, beim kritischen Denken, klar, wie kann man das lernen, wie kann man das verinnerlichen, wie kann man das zu einer Haltung kultivieren und aber auch intellektuelle Demut, wie lernt man sowas? Muss man da Philosophie studieren? Ich glaube, das ist tendenziell korreliert das ja, aber ich weiß nicht, ob das das Werkzeug ist oder das Resultat.
Also fangen wir mal bei einem Beispiel an, diesen Critical Reflection Task. Den hat der Frederickson, heißt der, glaube ich, oder Frederick, entworfen. Also da stellt man Leuten Fragen, sowas wie 5 Maschinen brauchen 5 Tage, um 5 Paar Schuhe zu fertigen. Wie viel brauchen 50 Maschinen für 50 Paar Schuhe? Und die erste Antwort, die einem im Kopf schießt, ist 50, weil 5, 5, 5, 50, 50, 50 ist irgendwie, passt so schön zusammen. Aber natürlich brauchen 50 Maschinen auch 5 Tage für 50 Paar Schuhe. Und da konnte man zeigen, dass es nicht direkt mit Intelligenz korreliert ist. Also sehr intelligente Menschen, die können natürlich sofort verstehen, worin ihr Fehler liegt, geben manchmal auch die schnellste Antwort. Und da braucht man oft mal ein bisschen was anderes, nämlich, er nennt das Cognitive Reflection. Also diese Haltung, das Erste, was mir in den Kopf schießt, ist vielleicht nicht das Richtige. Ich denke nochmal drüber nach oder ich zensiere mich mal selber. Und die Menschen, die diese Neigung hatten in diesen Tests, waren da deutlich besser. Er hat das gemacht an verschiedenen Universitäten. Interessanterweise, MIT hat sehr, sehr gut abgeschnitten. Ja, die MIT-Studenten haben das offenbar mehr gelernt als an anderen Universitäten. Aber ganz wenige Versuchspersonen, er hat 3 Fragen gestellt, haben alle 3 richtig. Ich habe aber ich habe das oft in Vorlesungen gemacht. Ich habe gemerkt, wenn ich den Leuten zum Beispiel nur vorher gesagt habe, das war jetzt nicht keine richtige, sozusagen saubere Studie, die ich durchgeführt habe. Aber ich habe dann da so irgendwie 100 Leute in der Einführungsvorlesung gehabt. Ich habe gesagt, Achtung, die Frage ist schwer oder kompliziert, auch wenn sie leicht klingt. Dann haben die Leute nicht sofort 50 gesagt, sondern nachgedacht und irgendwann hat er einmal 5 gesagt. Also man kann die Leute auch schon darauf bringen, zu sagen, hört mal auf, zu dem ersten Impuls zu folgen. Ist ein bisschen auch eine Frage von Temperamenten. Es gibt so Untersuchungen, die zeigen, Menschen, die sehr extrovertiert sind, die sind etwas spontaner. die sind ein bisschen schlechter, also minimal, das sind jetzt keine großen Unterschiede, aber sind ein bisschen schlechter bei solchen Tests. Leute, die introvertiert sind, vielleicht so naturell, dass vielleicht auch Wissenschaftler etwas mehr haben, also mehr sich den Fokus nach innen wählen, sind ein bisschen weniger spontan und deshalb auch etwas reflektierter und etwas zensierter, was so schnelle Antworten betrifft. Aber ich glaube, das kann man zum Beispiel schon lernen. Aber der schwierige Bias ist der sogenannte MySide-Bias. Sie haben den schon angesprochen. Das ist der, der etwas mit Werten und Normen zu tun hat. Und da hat die Forschung ergeben, von Keith Stanovich zumindest und auch anderen, Kayen und so weiter, da gibt es einige Forscher, es ist noch nicht ganz abgeschlossen, weil es auch Experimente gibt, die das nicht so gut gezeigt haben. Aber es gibt zumindest ziemlich viele, die in die Richtung deuten, dass Leute, die sehr gebildet sind, sehr intelligent und sich gut auskennen, nennen die kognitiven Eliten, also typischerweise Leute mit akademischem Hintergrund, die sich sogar in einem Thema, in einem Fachthema gut auskennen. Da wird sowas gefragt, wie hat zum Beispiel jetzt die Todesstrafe einen Effekt? Da werden so Leuten Zahlen reingezeigt und da geht's dann immer um, soll immer irgendwas nachgerechnet werden. Und da sind diese kognitiven Eliten schlechter als der Durchschnitt. Die sind sehr, sehr gut bei neutralen Fragen, viel, viel besser als der Durchschnitt. Also wenn es um sowas wie Seerosen geht oder so weiter und Fragen, die nichts mit dem moralischen Welt zu tun haben. Aber wenn man die gleichen Zahlen nimmt, zum Beispiel, wenn so Zahlen rein müssen, ausgewertet werden, aber es geht plötzlich um Kriminalität, um Einwanderung, Klimawandel, Fracking, also um alle diese umstrittenen, heißen Themen, da spielt dann viel, viel stärker eine Rolle, wo ist man politisch verortet zu diesem Thema oder moralisch verortet und viel weniger die Frage, was zeigen jetzt wirklich die Zahlen. Und da bisher scheint es nur so zu sein, dass andere Menschen, also das klassische Peer-Review-Verfahren sozusagen, die anderen, die Kritiker, die um einen herum sind, dass die einen darauf aufmerksam machen können, aber man es nicht aus eigener Kraft erkennt. Denn selbst in einem Experiment, wo man den Leuten gesagt hat, es gibt diesen My-Side-Bias, das heißt, wenn jetzt gleich ein Thema kommt, das dir nahe geht, zum Beispiel Einwanderung, und du die Zahlen bekommst, dann wirst du vielleicht schlechter sein. Selbst da waren die Leute schlechter. Das ist schon sehr bitter.
Und das heißt ja auch was für den Wissenschaftsprozess. Also wenn gerade Menschen, die gebildet sind und intellektuelle Eliten sich da auch durch ihre Sichtweisen beeinflussen lassen, wird es auch den Inhalt von Forschung auch beeinflussen und verändern?
Ja, ganz zweifellos. Also ich habe ein paar Versuche und Untersuchungen am Ende des Buches genannt, wo sich, sagen wir mal, das Moralspektakel auch auf die Wissenschaft auswirkt. Und da war zwei, drei Experimente oder Befragungen waren schon wirklich erhellend. Also zum Beispiel Soziologen in Amerika wurden gefragt, wie sie bestimmte Themen erklären wollen. Da ging es immer auch um Ungleichheiten, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, Schwarzen und Weißen, was weiß ich, Leuten mit wenig sozialem, ökonomischen Status, also niedrigen Bildungsstand und hohen Bildungsstand und so weiter. Und sobald eine Erklärung etwas damit zu tun hatte, dass es individuelles Verhalten ist, zum Beispiel, ob man Zeit investiert in die Hausaufgaben oder ob man ein bestimmtes Studienfach wählt und so weiter, haben sie systematisch das abgelehnt. Das konnte nicht sein, dass das ein Grund ist. Also sie wollten immer irgendwelche Strukturen, übergeordneten großen Strukturen finden. Also hatten oftmals nicht ein primäres Interesse daran, wirklich rauszufinden, woran es jetzt liegen könnte, sondern hatten eine Neigung, immer so diese größeren, abstrakten, anonymen Strukturen zu bevorzugen. Und das kann damit zu tun haben, dass man, wenn man sagt, naja, der ist jetzt nicht so gut in der Schule, weil er weniger Hausaufgaben macht, dass man dann das Leid oder die Nachteile, die eine Person hat, in Amerika war das jetzt, der Person sozusagen alleine zuschreibt und sagt, du bist aber schuld und nichts, was wir politisch oder so übergeordnet ändern können. Und aus dieser Sorge heraus, selbst wenn das manchmal der Fall ist, kann sich dann sowas ergeben. Und da haben die Forscher sogar gesagt, die diese Untersuchung gemacht haben, sie haben die Sorge, dass sich die Soziologen in so eine Art emotional-moralische Gemeinschaft da begeben haben und dann bestimmte Forschungsfragen nicht zulassen. Das ist ganz spannend für mich als Außenstehende, dass die Ökonomen das immer untersuchen. Also wenn man Untersuchungen dann anschaut, die Ökonomen untersuchen diese Faktoren, sowas wie viel investiere ich in demonstrativen Konsum und wie viel in Bildung. Das ist natürlich ein Faktor, der eine Rolle spielt. Wie viel Zeit verbringen die Kinder mit Hausaufgaben? Selbstverständlich hat das was mit dem Bildungserfolg in der Schule zu tun. Das ist die eine Frage. Aber natürlich gibt es auch Diskriminierung und strukturelle Nachteile, die man in bestimmten Vierteln hat, weil die Schulen schlecht sind und so weiter, weil die Scheidungsrate der Eltern hoch ist und so weiter. Das wird eher von Soziologen untersucht. Aber wenn man das genaue Bild haben will, muss man das natürlich zusammen sehen, weil wahrscheinlich es ein komplexes Zusammenspiel aus all diesen Faktoren ist.
Das ist ja ohnehin bei den meisten Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind, der Fall. ich selbst komme ja aus der Physik und ich sage immer, die Probleme, die wir in der Physik behandelt haben, die sind recht einfach. Da kann man die Randbedingungen recht klar definieren und kommt dann zu teilweise mathematisch präzisen Formulierungen. Aber wo es um Menschen geht oder Gruppen von Menschen, die interagieren, da muss man, so wie Sie sagen, so viele verschiedene Perspektiven berücksichtigen und in jeder Optik sieht es dann doch wieder ein bisschen anders aus. Haben Sie da Vorschläge, wie man sowas auch im universitären Umfeld vielleicht gewinnbringender weiterführen kann? Also vielleicht im Kontrast zu, so wie Sie es gerade gesagt haben, die Soziologinnen kochen ihre Suppe und die Wirtschaftswissenschaftler eine andere. Und das Thema, was mich da nämlich immer beschäftigt, ist gerade so Interdisziplinarität. Und ich merke, wie schwer das ist, interdisziplinäre Forschung überhaupt voneinander zu kriegen, weil die Leute alle ihre eigenen Süppchen kochen und dann Schwierigkeiten haben, da überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ja, also da gebe ich Ihnen recht. Die spontane Antwort wäre gewesen, mehr Interdisziplinarität wagen. Ich war jetzt selber auch in einigen interdisziplinären Forschungsprogrammen. Und da waren dann Psychologen, Neurowissenschaftler drin, auch Soziologen, Philosophen. Und meine Erfahrung ist, für einen Philosophen ist das spannend zu sehen, wie die ganzen anderen Disziplinen denken und arbeiten, weil man ja selber eher nicht so viel Erfahrung mit Empirie hat, sondern man sieht das ja immer so aus einer Außenperspektive. Aber es gibt, glaube ich, kein fundamentales Interesse, sich wirklich anzuhören, wie der andere das macht. Sondern oft bei diesen Forschungseinrichtungen, Programmen ist es so, man hat das Geld, man trifft sich dann ein paar Mal im Jahr zum Forschungstreffen, isst da die Kekse und trinkt den abgestandenen Kaffee und dann macht jeder mit seinem Geld das, was er halt dann macht. Und am Ende wird das dann irgendwie in eine, von irgendjemandem, der das gut schreiben kann, in einen Text zusammengeworfen und dann wird so ein Sonderforschungsbereich, heißt das in Deutschland, oder so ein Cluster hießen die auch mal eine Zeit lang, gab es auch mit so großen, wohlklingenden Namen, dann wird das irgendwie so zusammengeschrieben. Und es gibt dabei so ein anderes Modell, das ist dieses, ich glaube, das heißt Adversarial Collaboration. Also, wo man ein Thema untersucht und die Gegengruppe, ich hätte es jetzt vorbereiten müssen, ich weiß es nicht mehr 100% genau, wie das funktioniert, aber glaube ich, die Idee ist, es gibt, sagen wir mal, zu irgendeinem Thema zwei Ansätze. Die eine Gruppe präsentiert ihre Daten, ihre Forschung und so weiter, irgendein sozialwissenschaftlicher Feldversuch oder eine große Erhebung und die anderen antworten darauf. Behavioral and Brain Sciences macht das manchmal auch so mit Target-Artikeln. Und da antwortet dann die gesamte Forschungscommunity, aber vielleicht nicht nur Leute, die aus dem engen Nahbereich kommen, die ohnehin ungefähr dasselbe denken, sondern auch aus anderen Disziplinen. Sowas kann, glaube ich, schon in die richtige Richtung zeigen, weil man dadurch plötzlich merkt, man kann das auch ganz anders sehen. Es gibt noch ein zweites Problem, das ist nur am Rande, als Philosoph kann ich das sagen, das Vokabular ist oft auch verschieden. Also ich glaube, oft reden Leute über dasselbe, das ist mir bei Status aufgefallen, die einen nennen das Prestige, manche nennen das Dominance oder Power. Manche sagen dann einfach, das ist Status, hat zwei Arten. Mir ist aufgefallen, wenn man das jetzt reinsuchen würde bei Google Scholar über die Begriffe oder die Schlagworte der einzelnen Unterdisziplinen, ob das jetzt Psychologie ist, Ökonomie oder evolutionäre Anthropologie, kriegt man ganz verschiedene Suchergebnisse, obwohl die, glaube ich, über sehr, sehr ähnliche Dinge reden, manchmal sogar dieselben Quellen zitieren, ohne das vielleicht voneinander zu wissen. Und das ist ein bisschen so eine Eigenart unseres Bildungssystems geworden ist, ist gar nicht mehr möglich, einen Überblick zu haben über verschiedene Unterdisziplinen. Früher hat das die Philosophie gemacht, ne, so ein bisschen so als Überblicks- und Königsdisziplin. Das ist ja vollkommen unmöglich. Und dadurch, glaube ich, gibt es manchmal Diskussionen, die eigentlich zueinander passen würden, die aber allein durch das Vokabular gar nicht zueinander finden, weil gar keiner mehr auf die Idee gekommen ist, die vielleicht mal alle auf eine Konferenz zum Beispiel einzuladen.
Und Sie sind ja jetzt ein perfektes Beispiel von der Verknüpfung eigentlich auch von empirischer Forschung, Psychologie, Anthropologie, eben aus philosophischer Perspektive als Philosoph das auch wieder zusammenzuführen. Und vielleicht braucht die Philosophie mehr Empirie und die empirische Forschung mehr philosophisches Denken.
Wenn das am Ende so rauskommt, würde mich das sehr freuen, denn mich interessiert empirische Forschung schon immer. Also ich bin sicherlich auch als Philosoph schon da so am Randbereich, weil normalerweise Philosophie eine Begriffswissenschaft ist und da geht es erstmal um die großen Begriffe, die zu klären, Wahrheit, Gerechtigkeit, Wissen, das Gute, das Schöne und so weiter. Und die haben erstmal nicht so viel mit Empirie zu tun. Es gibt aber auch in der jüngeren Philosophiegeschichte jetzt seit etwa, würde ich sagen, 20, 30 Jahren schon einen starken Fokus auf empirische Arbeiten, zum Beispiel in der Philosophie des Geistes, guckt man sich einfach an, was wird in der Psychologie und Neurowissenschaft überhaupt gemacht. Wenn wir über Erinnerung sprechen oder Bewusstsein, was ist denn jetzt die beste Forschung dazu? Also das hat man nicht so stark gemacht. Da gab es so Vorreiter wie Daniel Dennett zum Beispiel, ein eminenter Philosoph, aber auch jemand, der sich mit der Kognitionswissenschaft gut auskannte. Und es gibt jetzt inzwischen auch Philosophen, die nennen sich Experimental Philosophy, also Experimentalphilosophen, die diese ganzen Begriffsanalysen auch mal an Versuchspersonen im Alltag testen. Also erzählen denen eine kleine Geschichte. Was würdest du sagen? Ist das jetzt, war das jetzt absichtlich, was der getan hat, oder war es aus Versehen? Oder war das jetzt gut oder schlecht? Oder ist er dafür verantwortlich oder nicht verantwortlich? Und da kommt lustigerweise immer was anderes raus, als was die Theorie sagt. Insofern kann man sagen, vielleicht hat auch die Philosophie einen empirischen Aspekt, den sie bisher übersehen hat, nämlich dass auch Begriffsfragen natürlich Fragen sind, wie wir etwas in unserem Kopf kategorisieren. Und das Kategorisieren, das ich mache, ist vielleicht nicht das, was alle anderen machen. Aber die Philosophie war immer so ein bisschen in der Vorstellung, wenn ich mich nur zurücklehne in meinen Lehnsessel und mir die Kategorien in meinem Kopf gut ordne, dann kann ich genau sagen, was am Ende wirklich Wahrheit und Wissen und so weiter ist und Absichtlichkeit und eine Handlung und das Schöne und das Gute und so weiter. Und das funktioniert vielleicht auch nicht. Also deshalb glaube ich schon, dass man sollte sich Inspirationen auf jeden Fall von den empirischen Wissenschaften holen. Natürlich kann das auch nicht schaden, wenn man sich die Begriffe klar macht. Also auch das, ich habe meine Doktorarbeit über Handlungstheorie geschrieben, da geht es um die Rolle von Bewusstsein, Aufmerksamkeit beim Handeln. Und ich muss auch sagen, viele empirische Texte, die ich damals gelesen habe, die waren einfach deshalb unklar. Die haben interessante Sachen rausgefunden, aber oft nicht das, was sie gesagt haben am Ende, weil sie die Begriffe so durcheinander geworfen haben, weil sie einfach nicht sich klar gemacht haben, was heißt denn wirklich Bewusstsein im Gegensatz zur Aufmerksamkeit, was heißt es, eine Absicht zu haben oder nur, sagen wir mal, so eine Art Willensimpuls. Das sind verschiedene Dinge, die zu Recht unterschieden werden, und das haben die Mühe haben sich nicht gemacht. Man kann auch davon profitieren, sich erstmal klar zu machen, worüber rede ich eigentlich.
Ich habe das eigentlich, seitdem ich jetzt seit ein paar Jahren in der Curriculumsentwicklung arbeite, immer mehr so im Kopf, dass ich es eine gute Vorstellung finde für alle Studienprogramme, und sei es die Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften oder wer auch immer, dass die Studierenden, die werden ja ab dem ersten Semester dann in die Fachkurse reingeworfen und marschieren da durch und lernen den Fachkanon mehr oder weniger auswendig. Und am Ende ist die Annahme, dass sie auch irgendwie das ganze Kritische hinterfragen können, weil die Dozierenden, Profs, wie sie auch, dann den Studierenden oder wo sie selber auf irgendeine Art und Weise dann auch gelernt haben, aber vielleicht nicht explizit im Studium, dass das dann schon irgendwie in die Köpfe und in die Herzen der Studis reinkommt. Und deswegen finde ich es eigentlich eine gute Idee, dass man so eine Art Lehrveranstaltung macht, die Studis zu Beginn, aber am besten begleitend eigentlich die ganze Zeit haben, wo sie das eigene Fach reflektieren. Und zwar auch die Grenzen des eigenen Fachs, aber auch die philosophischen Fragen des eigenen Fachs oder vielleicht auch ja, moralische Fragen. Dann, das lässt sich wahrscheinlich gut an so Dual-Use-Fragen oder so, die ganz konkret sind für die Lebensrealität, auch der Studis in der Zukunft wichtig sind. Aber die Antwort, auf die ich dann oft stoße, ist ja, wo im Curriculum soll da Platz sein? Wir brauchen Mathematik, wir brauchen die Ingenieurswissenschaften und so weiter. Die Philosophie hat da nicht so wirklich den Platz. Obwohl ich anekdotisch Beispiele kenne, auch aus der ETH, eine Vorlesung Philosophie der Physik in der Richtung, das kam sehr gut an, sowohl bei Dozierenden als auch bei Studierenden, wo es darum ging, wirklich die kritische Reflexion des eigenen Faches zu lernen. Aber ja, das vielleicht auch nur so als Anekdote, oder haben Sie da Erfahrung aus meinen Studien?
Also ich kann das nur bestätigen, es gibt zwei Physiker, mit denen ich mich da auch ausgetauscht habe an der Humboldt-Universität, Marek Kowalski und Burkhard Prima. Die bieten das systematisch an, eine Vorlesung zum kritischen Denken. Die wollen das jetzt auch ausweiten, richtig als großes Programm für alle Studienfächer. Zurzeit kommen da hauptsächlich Physiker hin, obwohl auch andere Fächer da hingehen könnten. Die machen so etwas, was in die Richtung geht. Ich glaube, das kann man in allen Fächern anbieten. Ich habe selber mal eine Vorlesung gemacht, Bullshit-Resistenz habe ich die genannt, weil der Name natürlich ganz gut funktioniert. An der Universität der Künste Berlin. Ich habe da selber ein Buch dazu geschrieben, aber man hätte es jetzt auch, es war eine Einführung ins kritische Denken, wo ich auch verschiedene Dinge durchgegangen bin, ne, von diesen klassischen Biases, die es gibt, aber auch, wie funktioniert eigentlich ein Argument? Was heißt es eigentlich, nach Wahrheit zu suchen? Wie generieren wir überhaupt Wissen? Und an vielen Universitäten ist das nicht so klar. Also man könnte das genauso für die Geistes- und Sozialwissenschaften sagen. Also was machen wir eigentlich, wenn wir mit Sprache arbeiten? Was heißt es? Was finden wir wirklich heraus? Ja, was sind die Erkenntnisse unseres Faches, die vielleicht auch uns überdauern werden? Also diese Fragen sind so universell, dass man sie in jedem Fach stellen sollte. Und das ist eine Mischung, glaube ich, aus vielen Dingen. Ne? Es ist sehr viel auch Psychologie. Die ganzen Biases, das haben einfach Psychologen herausgefunden. Es ist Philosophie, weil es auch um natürlich formales Argumentieren, logisches Schließen und so weiter geht. Auch das kann man gut trainieren. Da sind auch Leute besser. Also das sieht man sofort, wenn man so eine Einführung in die Logik gemacht hat für Philosophen. Das ist basale Logik, ja. Also Prädikatenlogik erster Stufe. Aber die sind dann oft sehr viel besser, was bestimmte Argumentationsfehler, Argumentationsmuster betrifft. Auch solche Cognitive Reflection Tasks können die dann leichter und besser lösen, weil sie einfach ein Gefühl dafür bekommen haben, ja, wie man Argumente oder überhaupt Sätze, Aussagen strukturieren muss. Also das sollte für ein verbindliches Fach sein. Ich würde das sogar schon in der Schule ansetzen. Irgend so ein fachkritisches Denken, wo die Wissenschaften zusammenkommen. Also wie arbeiten Wissenschaften ist auch ein wichtiger Teil. Ne? Wissenschaft ist systematische Wahrheitssuche, aber im Alltag machen wir das selber auch. Also ich bin Vater einer kleinen Tochter und die wirft dann ganz oft den Löffel runter. Und manche sagen, das sind die Terrible Twos. Ne? Sie ist jetzt fast 2 Jahre alt. Also um 2 herum fangen damit die Kinder an, weil sie ihre Eltern ärgern wollen. Das stimmt aber natürlich nicht. Entwicklungspsychologen sagen, nein, das ist ein Kausalitätstest, den sie macht. Sie will wissen, ob jedes Mal ein Geräusch entsteht, wenn sie den Löffel runterwirft. Sie macht nichts anderes als ein Naturwissenschaftler. Sie macht einen Versuchsaufbau und schaut, was passiert, wenn man vielleicht, wie es auf dem Teppich klingt und auf dem anderen. Und ich glaube, diese Grundhaltung haben wir alle Menschen. Also wir haben alle eine Art naturwissenschaftliche Theorie, die Welt funktioniert und können die halt auch noch verbessern, wenn wir darüber nachdenken, wie wir überhaupt dazu gekommen sind.
Und das über die Welt nachdenken. Wir hatten auch eine Episode gemacht zum Philosophieren mit Kindern. Da kann man eben auch schon sehr früh anfangen. Das ist, glaube ich, wirklich auch.
Habe ich auch Erfahrungen gesammelt. Ich habe neulich in einer Schule, vor einiger Zeit in einer Schule mal ein Seminar gemacht oder eine Unterrichtsstunde mit Kindern, die natürlich da Interesse hatten, aber auch in einer Grundschule waren noch, also ab 2. Klasse. Und das war wirklich ganz erstaunlich. Ich habe mich noch nie so gut vorbereitet auf ein Event sozusagen. Es war wirklich ganz erstaunlich, wie viele Gedanken sie zu einem moralischen Problem hatten und wie komplex sie das dann auch weitergedacht haben, nachdem so eine gewisse Grundhemmung vorbei war, dass man einfach dazu was sagen kann und sich was dazu denken kann, war das wirklich ganz erstaunlich. Also ich würde sagen, in der Grundschule könnte man im Prinzip schon anfangen.
Absolut einverstanden. Ich glaube, das ist auch so ein roter Faden aus unserem Podcast, wenn wir darüber sprechen, eben wie kann man kritisches Denken verfügbar machen, lernbar machen, greifbar machen, auch relevant machen für Menschen in ihrer Lebensrealität. Weil ich glaube, wenn das zu so einem akademischen Thema erhoben wird, dann wird es einfach sehr wenig relevant für viele Menschen. Aber wir sehen, glaube ich, doch, dass es gerade so als vielleicht Gegengewicht zu dem Statusspiel oder auch jetzt mit den sozialen Medien zu diesem schnell hastigen Darstellungsspiel, dass es da ein Gegengewicht braucht, damit man diesen eigentlich ursprünglichen Wunsch, so soziale Medien auch zur Demokratieerweiterung einzusetzen, dass es nicht ins Gegenteil überschwingt. Ich glaube, da braucht es auch eine Balance. Und das, wenn ich das sehe, ich habe auch 2 Kinder, jetzt schon ein bisschen älter, die haben auch Kontakt mit diesen sozialen Medien und überhaupt mit der medialen Welt. Und wenn jetzt KI noch dazu kommt, dann braucht es einfach auch kritisches Denken dafür. Und dann kann es sogar beim Lernen mit diesen ganzen Netzwerken, mit den sozialen Gefügen, die da drin ja auch stecken, aber auch mit KI vielleicht sogar noch besser rauskommen als ohne.
Ja, glaube ich auch.
Ja, ein Thema, was mich auch noch interessiert, ist ja auch so Wissenschaftskommunikation. Wie schaffen wir es, wissenschaftliche Ergebnisse auch gut zu transportieren, in der Bevölkerung zu verbreiten? Ihnen gelingt es jetzt auch sehr gut durch diese Verknüpfung von Philosophie, empirischen Befunden und das dann auch, finde ich, auf relevante aktuelle Themen anzuwenden. Ist das vielleicht auch, dass man so einen Bezug herstellen muss, auch zur Lebenswirklichkeit?
Das denke ich schon, genau. Wissenschaftskommunikation darf nicht davon ausgehen, dass man alle Ergebnisse transportieren kann. Manche Dinge sind zu schwer und nicht verständlich ohne Vorwissen. Man kann, ne, also Physik ist vielleicht ein gutes Beispiel. Natürlich kann man am Ende erzählen, warum diese Graphemforschung interessant sein könnte, weil wir vielleicht irgendwann mal Tapeten haben könnten, die auch wie Bildschirme sind. Das ist dann sehr konkret. Aber was da jetzt genau passiert, wie der Strom weitergeleitet wird in irgendwelchen, ich frage mich jetzt selber gerade in einem Bereich, wo ich mich nicht auskenne, in irgendwelchen, ich glaube, Kohlenstoffverbindungen sind das, ne? Wie das weitergeleitet wird. Das jemandem zu erklären, geht natürlich nicht ohne Vorwissen. Deshalb muss ich erstmal klar machen, was kann man überhaupt vermitteln? Psychologen, Soziologen und auch Philosophen haben es oft einfacher, weil ihre Themen ohnehin lebensnah sind. In der Psychologie geht es darum, wie der menschliche Geist funktioniert. Wir sind alle von Haus aus schon Psychologen, weil wir ständig überlegen, was die anderen denken und wie wir denken und so weiter. Also wir haben eine Theorie darüber, wie die Gedanken funktionieren. Unser physikalisches Wissen zum Beispiel ist beschränkt. Ökonomisches Wissen zum Beispiel, zeigen viele Untersuchungen, ist oft nicht vorhanden, weil es einfach schwierig ist, auch mathematisch anspruchsvoll ökonomisch zu denken, wenn man es jetzt nicht studiert hat. Auch seltener, wird ja seltener Schule gelehrt. Also manche Sachen sind besser und andere sind schwieriger zu vermitteln, aber ich glaube, die Relevanz ist sicherlich der wichtigste Faktor. Also was hat das mit meinem Leben zu tun, kurzfristig oder langfristig, das sollte da eine Rolle spielen.
Ich denke gerade, wenn es um Lernen geht, dann weiß man ja auch aus der Forschung darüber, wie Menschen oder Studierende, sind ja dann meistens die Forschungsobjekte in solchen Studien, wie die halbwegs gut kritisch denken lernen können, sind so Faktoren wie, dass es lebensnahe Beispiele braucht, um es einfach relevant zu machen, dass es auch eine Art Mentoring braucht, dass es nicht einfach nur Konsum ist, sondern dass es da jemanden braucht, der da die Aufsicht hat oder damit dabei ist, das begleitet und dann auch sehr diskursiv ist. Also nicht nur aus der Konserve konsumieren, sondern auch darüber sprechen und sich austauschen, einfach weil viel beim Lernen auch in der Gesellschaft passiert. Manche würden ja sogar so weit gehen zu sagen, dass Lernen all das ist, was außerhalb der Vorlesungen passiert. In so einem Hochschulstudium ist natürlich überspitzt formuliert, aber das ist beim Lernen vom kritischen Denken offenbar ein wichtiger Faktor.
Ja, also Anwendungsbeispiele würde ich auch sagen, das weiß man einfach. Ne? Wenn ich jetzt ein Beispiel sage vom Cognitive Reflection Lab in der Vorlesung und sagen Leute, aha, lustig, erzähle ich nächstes Mal auf der Party als Anekdote, dann muss man auch noch 4 oder 5 andere haben und jetzt dann beim nächsten Beispiel fragen, wie gehen wir da jetzt ran? Was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt? Warum kann das nicht sein? Wie machst du den Gegentest? Also man muss dann schon die Methode lehren oder verinnerlichen oder sogar in Übungen dann sicherstellen. Manchmal reicht es auch in der Vorlesung, ist meine Erfahrung, die Leute zu sagen, guck deinen Nachbarn oder deine Nachbarin an, besprecht das mal kurz vor 5 Minuten, die schwierige Frage, und dann begründet auch eure Antwort. Und das hat oft einen viel nachhaltigeren didaktischen Effekt, auch was dann am Ende die Klausur oder wenn man es am Ende dann testet, betrifft, als wenn man es einfach nur mal an die Tafel geworfen hat. Weil dann bleibt, weiß man ja selber, ein halbes Jahr später weiß man auch, das war das lustige Beispiel mit den Seerosen und dann gab es noch was mit Schuhen. Und man darf nicht das sagen, was man sofort denkt und so, aber das heißt noch nicht, dass man das jetzt verinnerlicht hat. Oder in der Logik wäre das so ein typisches Beispiel, dass man einfach die Aufgaben durchrechnet. Man muss das halt ein paar Mal schon in seinem Leben gemacht haben, sonst kann man nicht sofort erkennen, ob das Gesetz der Kontraposition verletzt wurde oder nicht. Ja, das ist ein typisches Beispiel, was Leute oft falsch machen. Wenn es regnet, wird die Straße nass. Dann glauben sie, wenn es nicht regnet, wird die Straße nicht nass. Das ist ein nicht erlaubter Schluss. Und man kann nur sagen, wenn es in die Straße nicht ist, hat es nicht geregnet. Gesetz der Kontraposition, das machen fast alle falsch, zeigen psychologische Untersuchungen seit Jahrzehnten. Wenn man das aber ein paar Mal geübt hat, macht das keiner, oder keiner ist übertrieben, aber 90% der Studenten machen das nicht mehr falsch. Also das ist auch einfach ein Übungseffekt.
Genau, also rein didaktisch braucht es ja so das Wissen zu einem Themengebiet, es braucht das Handwerkszeug, dass man das anwendet, oder aber auch ganz wichtig, man braucht die Haltung, dass man das in der richtigen Situation anwendet. Ich glaube, das ist in der heutigen Bildungslandschaft häufig das, was fehlt, weil das nicht explizit irgendwo Teil des Unterrichts ist, sondern man eigentlich annimmt, dass das ja schon so kommt, wenn man es einfach häufig genug macht. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar irgendwann der Fall. Also wenn Leute dann einen Doktor haben oder Professur innehaben, dann machen die meisten das wahrscheinlich auf dem Niveau. Aber ich glaube, damit das nicht nur die hochstudierten Akademiker so richtig machen, sondern auch in der Breite eigentlich die Bevölkerung, weil das nicht nur für akademische Fragen wichtig ist, sondern auch oft in Alltagsfragen, wäre es ja wichtig, dass es zugänglicher ist. Einfach.
Ja, und mein Punkt wäre vielleicht bei meinem letzten Buch Moralspektakel ist dieses kritische Denken auch mit so einer Art radikalen moralischen Selbstkritik zu verbinden, weil einfach sehr viele Studien zeigen, es hat eben nicht nur was mit diesen, sagen wir mal, technischen Biases, Argumentationstechniken, Logik zu tun, dass man lernen kann, sondern dass die Denkfehler, die wir machen, oder manchmal die Verschiebung oder die Anfälligkeit, hat auch etwas mit normativen und Wertfragen zu tun, die so tief mit unserer Identität verbunden sind, dass wir sie oft eben schwer reflektieren können und auch schwer wegbekommen können. Es gibt zahlreiche Experimente, die zeigen, dass zum Beispiel Hochgebildete sich auch für moralisch überlegen halten. Also es hat eine Studie aus Amerika ergeben, wo man Leute dann gefragt hat, könnte es sein, dass du dich in deinen moralischen Auffassungen, wie die Welt sein sollte, irrst? Jeder normale Mensch würde natürlich sagen, natürlich kann das sein, man kann sich an allem irren, ja. Und da hat die Mehrheit halt gesagt, nein, es kann nicht sein, dass sie sich irren. Also waren Absolutisten, die meinten, es ist absolut wahr, dass ihre moralische Auffassung nur die genau richtige ist. Und interessanterweise waren die halt sehr, sehr gebildet. Also die sehr Gebildeten haben das stärker geglaubt. Auch Leute, die zum Beispiel sehr progressiv sind in Deutschland, sind etwas affektiv polarisierter als die weniger progressiv. Wir denken immer, die ganz Rechten, das sind die, die so polarisiert sind und so diesen Kulturkampf ausfechten. Aber das hat die MIDEM-Studie in Deutschland nicht gezeigt. Die MIDEM-Studie in Deutschland hat gezeigt, dass die Leute, die eher die progressiven Parteien wählen, sowas sagen wie, ich möchte mit Leuten, die eine andere Meinung haben, nichts mehr zu tun haben. Ich möchte die noch nicht mal physisch in meiner Nähe haben. Und ich glaube, solche Ergebnisse sollte man auch mit reinnehmen. Das ist nämlich noch ein ganz neuer Punkt. Da geht es ja gar nicht darum, dass die nicht rational denken können oder kritisch denken können. Natürlich, die sind teilweise sogar sehr gut wahrscheinlich in diesen ganzen klassischen Tests, was so Kahnemann und solche Leute dann in ihren Büchern besprechen, sondern sie haben halt diesen My-Side-Bias, diese andere Verschiebung, die irgendwas mit der moralischen Gruppe zu tun hat. Und ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht einen weiteren blinden Fleck sehen könnte, der einem helfen kann, wenn man den sozusagen erkennt erstmal, dass man den hat, dass er einem helfen kann, da auch in dem Punkt kritischer zu sein mit sich selber.
Deshalb ist selbstkritisches Denken eben immer was ganz Wesentliches, was auch noch dazukommen muss. Kritisches Denken muss ich immer zunächst mal auf mich selber beziehen. Das ist ja das Schwierigste, eben aufgrund dieser Effekte. Und das wird man auch nicht immer umsetzen können. Genauso, wir können uns auch diesen moralischen Messen, diesem Statusspiel nicht entziehen, egal was wir sagen. Und dessen muss man sich aber bewusst machen und dann versuchen eben, wenn ich es richtig verstehe, eher auf der Sachebene zu bleiben und weniger, also versuchen, Argumente gut zu begründen und weniger aus einem Bauchgefühl heraus dann zu argumentieren.
Ja, wäre genau mein Punkt. Also radikale Selbstkritik ist vielleicht das, was Grundgedanke der Aufklärung ist bei Kant, dass die Vernunft über sich selbst zu Gericht sitzt. Also dass der erste Schritt immer ist, dass man sich erstmal fragt, wie komme ich überhaupt darauf, das so oder so zu sehen, entweder inhaltlich, wie die Fakten sind oder moralisch, wie die Werte und Normen sind. Und das muss immer mitgetragen werden. Das ist sozusagen auch, glaube ich, ein Grundelement des kritischen Denkens, diese Distanz zu sich selber zu haben, dass man selber auch ein fallibles Wesen ist, das sich irren kann und das auch nur einen begrenzten Zugang zur Welt hat. Und wenn man das mit einrechnet, ist man, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg zur intellektuellen Bescheidenheit.
Ja, und ich finde ein ganz wichtiger Hinweis, was Sie vorhin gesagt haben, dass da eigentlich die anderen, also alle anderen, so eigentlich eine Hilfe sein können und nicht eine Gefahr für die eigene Meinung sind, sondern eigentlich eine Bereicherung sein können, um einem diesen blinden Fleck auszuleuchten, wenn man das selber nicht kann.
Ja, ist ein Gedanke, der im Buch von John Stuart Mill on Liberty, also der Gründungsschrift des Liberalismus, also des philosophischen Liberalismus, der beschreibt das eigentlich sehr gut. Da geht es um auch Meinungsfreiheit und geht um diesen Gedanken, dass er sagt, auch falsche Meinungen sollten irgendwo geäußert werden dürfen, weil es immer ein Raub an der Gemeinschaft ist, wenn sie nicht geäußert werden. Denn entweder, wenn eine Meinung geäußert wird, ist sie wahr und sie kann mir helfen, oder sie ist falsch, dann muss ich mich dazu verhalten und meine eigene Position schärfen, um zu zeigen, warum der andere nicht recht hat. Also in jedem Fall ist es hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen. Und das, würde ich sagen, ist eine gute Beschreibung dieses sozialen Aspekts unseres Wissens, dass die anderen uns helfen, uns selbst besser zu verstehen.
Und dann nicht gleich ein Moralspektakel.
Ohne ein Moralspektakel zu zünden, genau.
Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Punkt hier nochmal zum Schluss. Ich finde es ein ganz hervorragendes Buch, das Moralspektakel, Herr Hübel. Ich finde es auch sehr dicht und es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Große Empfehlung von uns. Wir danken Ihnen ganz vielmals für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben und das spannende Gespräch.
Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.